Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf. Ja, servus und herzlich willkommen bei Sport im Kopf, dem Sportpsychologie-Podcast. Schön, dass du wieder oder heute vielleicht zum ersten Mal zuhörst. Mein heutiger Gast kommt gar nicht so weit weg von mir. Er ist geboren in Augsburg und lebt dort auch nach wie vor. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass die eine oder andere Trainingsrunde vielleicht mal an oder durch Garmisch verläuft, denn er ist Rennradprofi und gilt als eines der größten deutschen Radtalente. Wenn der Papa früher Radsport schaute, fand er es eher ziemlich langweilig, dafür ist er aber ganz gerne mit dem Papa dann Rad gefahren. Auch konnte er sich zu Beginn nicht gleich entscheiden zwischen Leichtathletik, Fußball und Radsport, aber wie auch aktuell in den Medien diskutiert wird, bedeutet Vielseitigkeit im Sport in den Jugendjahren scheinbar eher ein Vorteil für den erwachsenen Leistungssportler zu sein. Zu seinen zwei größten Erfolgen bisher gehören sicherlich der sehr, sehr knappe zweite Platz auf der 10. Etappe der Tour de France 2023 sowie ein Etappensieg bei der Dauphiné-Rundfahrt 2023. Seine Tour de France-Teilnahme 2023 war sogar schon seine dritte. Dabei war er einer von nur 7 deutschen Fahrern beim bekanntesten und bedeutendsten Straßenradrennen der Welt. Neben diesen Erfolgen zählen auch Etappensiege bei der Tour de l'Ain 2021, Vierter in der Gesamtwertung der Deutschland-Tour 2022 und zuletzt erst Dritter beim Cadel Evans Great Ocean Road Race 2024 in Down Under. Neben seinem Profidasein studiert er BWL, kocht scheinbar ganz gerne und ist der Musikverantwortliche im Teambus von seinem Team Antemarché Anti. In diesem Sinne, servus und herzlich willkommen bei Sport im Kopf, Georg Zimmermann.
Passt, also ich brauche eigentlich nicht mehr viel sagen, es ist alles gesagt. Das können wir so stehen lassen, oder?
Sehr gut, ich wollte dich nämlich fragen, ob ich irgendwas Wichtiges vergessen habe oder du irgendwas korrigieren möchtest. Ich durfte dich schon beobachten, wie du geschmunzelt hast. Über was hast du geschmunzelt?
Nur weil ich eigentlich noch nie, es hat immer so ganz witzig, wenn einem das nochmal alles so vor Augen geführt wird, was man so schon alles durch, weil wenn man selber so zurückschaut, erinnert man sich oder hat man das ja nicht immer so vor sich, was man schon alles so gemacht hat, und wenn dann das nochmal eine andere Partei so einem nochmal so erzählt, wo man schon alles unterwegs war, dann hatte ich halt an die ein oder andere Geschichte da noch schöne Erinnerungen.
Das ist gut. Wir haben ja jetzt ein bisschen Zeit auch für schöne Anekdoten. Vorab, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wo bist du denn gerade und wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Ich bin gerade in Belgien. Übermorgen am Freitag, den 22. März, steht mein erster flämischer Klassiker an, der E3 Saxo Classic. Ist für mich jetzt auch eine spannende Zeit, weil ich zum ersten Mal diese belgischen Frühjahrsklassiker in Angriff nehmen werde, wo es eben über dieses berühmt-berüchtigte Kopfsteinpflaster geht. Und ja, wird für mich nochmal eine neue Herausforderung, aber dem fühle ich mich gewachsen und habe eigentlich schon Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Von daher so eine gewisse Vorfreude und Respekt und ja, einfach nochmal mit 26 Jahren nochmal so auf Neuland zu stoßen, ist auch nochmal schön, nachdem ich eigentlich jetzt die letzten Jahre schon immer mehr oder weniger den gleichen Kalender gefahren bin.
Klingt auf jeden Fall sehr spannend und ich glaube, diese Mischung aus Respekt und Vorfreude ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Mischung für neue Rennen. Klingt fast so, wie wenn du sagen würdest, mit 35 nochmal eine neue Art von Rennen zu fahren. Du bist ja erst 26, du bist 97 geboren, oder?
Ja, genau, 97.
Okay. Ja, bevor wir einsteigen, Georg, beschreib doch mal deine Sportart in 3 Worten.
Schnell, anstrengend und taktisch, würde ich sagen, weil das eigentlich oft so ein bisschen unterschätzt wird von Leuten, die es weniger viel verfolgen.
Wie zum Beispiel ich bis vor noch ein paar Jahren. Also auch mir war das nicht bewusst, da kommen wir auch später noch ein bisschen drauf, weil ich das eine extrem spannende Komponente finde, die Taktik. Aber vorher noch, Georg, wie würdest du dich denn in 3 Worten beschreiben? Du kannst auch differenzieren. Georg Leistungssportler, Georg Privat. Du darfst aber nur bei Privat bleiben, wenn du dich entscheiden möchtest.
Oder kann ich auch nur als, ja, Muss ich auch noch mal einen Moment überlegen. Das ist immer nicht so einfach, das auf drei Worte runterzubrechen. Aber ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall diszipliniert vorgehe bei allem, was ich oder bei vielem, was ich tue. Dann versuche ich mir bei dem Ganzen eine gewisse Lockerheit beizubehalten, also Lockerheit.
Disziplin, Lockerheit.
Und was ich schon auch richtig habe, ist so ein Biss. Also wenn ich mir irgendwas in den Kopf gesetzt habe, dann kann ich da schon auch mich da reinsteigern und dann höre ich nicht damit auf, bis das erreicht ist. Also so
Beharrlich?
beharrlich oder ja, dass ich Biss habe, dass ich wo reinkrallen kann.
Okay, zählt das von Leistungssport und privat?
Ja, schon. Also auch im Privaten kann ich für meine stehe ich für meine Vorschläge oder für meine Vorstellungen ein. Und wenn da was mal nicht so nach meinem Geschmack läuft, kann ich da auch mal meine Meinung sagen oder kundtun. Und ich glaube, das ist eher eine gute Eigenschaft, als wenn man immer alles in sich reinfrisst und dann nach 3, 4 Jahren man in irgendeine Situation rauskommt, die einem die ganze Zeit schon klar war, dass es eigentlich nicht passt, aber man hat irgendwie nie den Mumm gehabt, das anzusprechen.
Sehr gut, ja, definitiv gebe ich dir absolut recht. Und dann wird es nämlich immer schwieriger zu lernen, seine Meinung zu sagen oder dafür auch einzustehen. Jetzt mache ich natürlich immer so eine kleine Vorrecherche und bei Radrennfahrern stößt man da natürlich auf Pro-Cycling-Stats und da habe ich so ein bisschen dein Rennprogramm studiert. Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, am Freitag geht's los, also jetzt kommen so ein paar belgische Klassiker. Es war bisher auch schon knackig und geht eben jetzt sehr knackig weiter. Wie zufrieden bist du denn bisher mit dem Saisonstart und welche Rennen bist du schon gefahren? Ich weiß nicht, wie viele es jetzt genau waren, aber ich weiß, es waren ein paar. Also darfst du auch die wichtigsten nennen.
Also jetzt bisher meine heurige Saison lässt sich so in zwei Blöcke unterteilen. Im Januar war ich in Australien unterwegs, bei der Tour Down Under und dem Cadel Evans Great Ocean Race, was du vorhin schon angesprochen hast. Und die Surf Coast Classic sind wir auch noch gefahren. Also hatten wir drei Wettkämpfe in Australien. Und da war ich wirklich in absoluter Topform und war richtig gut drauf. Bin auch mein erstes World Tour, ein Tagesrennen, Podium gefahren. Und ja, aber nicht nur von den sportlichen Erfolgen, da auch so von dem Feeling, was ich auf dem Rad hatte, wie ich mich so auf dem Rad gefühlt habe, wie es einfach voranging, wie ich mich einfach so gefühlt habe, war ich da echt richtig, richtig gut drauf. Und jetzt seit Ende Februar fahre ich so den europäischen Kalender und bin schon auch solide ganz gut unterwegs, aber ich habe jetzt irgendwie noch nicht ganz den australischen Drive wieder entdeckt. Also ich fahre gut und bin immer mit dabei und bin da mehr so einer von vielen, während ich in Australien wirklich ganz, ganz vorne mit dabei war und auch so in mir drin so das Gefühl hatte, boah, ich bin stark, ich bin gut, es geht was und jetzt, ja, passt schon, wie ich jetzt unterwegs bin. Aber wenn ich jetzt hier trainieren bin, denke, habe ich nicht das Gefühl irgendwie so, dass ich so Bäume ausreißen konnte oder so und das hatte ich im Januar.
Dann drücke ich dir auf jeden Fall schon mal die Daumen, dass du nächste Woche ein bisschen was von dem australischen Drive wiederfindest. Im hoffentlich nicht ganz so regnerischen Belgien und was von dem, ich sage jetzt mal, Hang-Loose-Surf-Vibe vielleicht mitnehmen kannst in die Cobblestone-Rennen. Jetzt wollen wir ja heute nicht nur über den Sport, sondern auch den Sport im Kopf unterhalten, also sprich die mentale Komponente. Und ja, bei so einer Recherche hört man auch mal andere Podcasts und da habe ich im Sportschau-Tourfunk-Podcast gehört, dass du nach Vorbildern gefragt wurdest. Und deine Antwort war, naja, du wirst eigentlich so für verschiedene Rubriken Vorbilder. Ich habe mich natürlich gefragt, weil das wurdest du dann nicht gefragt, gibt es ein Vorbild, wo du sagen würdest, okay, das ist die absolute mentale Kampfsau im Peloton? Oder jemanden, den du bezüglich seiner mentalen Stärke, also vorausgesetzt, dir ist es aufgefallen oder man weiß es oder das ist bekannt als dein Vorbild bezeichnen würdest.
Ja, gibt es auf jeden Fall. Also beim Team Bahrain Victorious wäre ein gewisser Matej Mohoric. Und ja, der ist ein so was so irgendwie, ich frage mich immer, wie der so immer den kühlen Kopf während den Wettkämpfen behält. Also der hat immer den Überblick über alles und ist immer so wie zu sagen, immer so allwissend. Und ich eigentlich immer, wenn ich ihn auf der Startliste sehe, dann weiß ich schon, dass ich morgen eigentlich nicht mitdenken muss, weil ich einfach ihm hinterher fahre und dann oder halt sein Rennen kopiere und dann kommt man meistens eigentlich ganz gut kräfteschonend ins Finale. Also der ist wirklich so, er ist ja noch nicht mal so alt, ich glaube so 30, 29, 31, irgendwie sowas um den Dreh, aber hat so eine Erfahrung und so eine Besonnenheit und so ein, ja, wie soll ich sagen, ein Überblick. Also ja, das ist so, was ich so, und vor allem nicht nur, wenn das Rennen einfach ist, sondern auch, wenn wir irgendwie komplett am Limit unterwegs sind, die der Puls 190 hat, dann hat er immer noch den Kopf oben und sieht und kriegt alles mit, während die anderen nur den Lenker verbiegen. Ja, da habe ich großen Respekt vor Matti.
Ich überlege gerade, welche Etappe er, ich bin ja so, ich schaue mir ja schon Radsport an, aber so ganz, war das eine Tour de France-Etappe letztes Jahr?
Ja, der gewinnt jedes Jahr eine die, oder zwei.
Wo er unheimlich emotional auch danach
genau,
die Tränen geflossen sind und ich fand das so berührend, aber das zeigt ja auch vielleicht, wie hoch auch die Anspannung ist in diesem Rennen und das war wirklich so ein unfassbarer Release, also man kann das auch anschauen, wen es interessiert, ich fand das ein total schönes Finish und selten so einen extremen emotionalen, Freudenausbruch gesehen, also total cool und ich glaube, es haben sich auch so gut wie alle mit ihm wirklich sehr mitgefreut. Scheint auf jeden Fall ein guter Charakter zu sein.
Ja, also das Interview kann man sich gerne nochmal anschauen. Also das war wirklich...
Ja, stimmt, da gibt es ein langes Interview auch dazu. Sehr schönes Vorbild. Ich freue mich natürlich, dass ich ihn jetzt zufällig auch noch kannte, weil ja doch einige Leute im Peloton unterwegs sind. Wir hatten sie jetzt gerade schon mit dem knackigen Programm. Georg, wie viele Tage bist du nicht daheim? Oder soll ich eher fragen, wie viele Tage bist du überhaupt daheim?
Ja, ist immer so ein bisschen Verletzungs- und Krankheitsabhängig, aber so wenn du richtig gut durchkommst, bin ich so im Jahr an die 200 Tage im Jahr mit dem Team unterwegs und dazu kommen nochmal so 10 bis 20 Tage privates Trainingslager, wo ich aber halt schon mir selber aussuche, wo es hingeht und selber die Buchungen durchführen und mir selber halt alles überlegen kann, aber halt vom Drive her schon eher Trainingslager als Urlaub ist. Also und dann kommt man in Kombination aus beiden locker über 200 Tage.
Naja, das ist Wahnsinn. Dass das jetzt körperlich natürlich sehr intensiv ist, ist klar, weil du hast jetzt gerade eh schon vorweggenommen, das ist ja kein gemütlicher Radurlaub. Würdest du sagen, es hat auch einen Einfluss auf die Psyche, auf den mentalen Zustand, also macht es auch was mit einem, so viel unterwegs zu sein? Und wenn ja, woran merkst du vielleicht auch, dass es zu viel ist?
Also mit der Psyche macht es auf jeden Fall was. Aber jetzt nicht nur das viele unterwegs sein, sondern der Sport an sich. Also ich bin so ein bisschen abgestumpft, was so Probleme im Alltag angeht, wenn ich immer so irgendwie mit dem Auto fahre und irgendwie irgendjemand doof überholt und dann der Beifahrer so meint, oh, das war knapp und ich so, okay, jeden Tag sehe ich Riesenstürze im Hauptfeld, mich haut das nicht mehr so vom Hocker, wenn ich so einen halben Kilometer vor mir irgendwie ein knappes Überholmanöver oder so sehe. Also in der Hinsicht, was so gefährliche Situationen im Alltag angeht, härtet der Sport auf jeden Fall ab, weil wo andere Gefahren sehen, setze ich das dann immer so ein bisschen in Relation, was ich da bei meinen 80 Renntagen im Jahr mache und wie oft es da knapp zur Sache geht. Und dann denke ich mir immer so,
da geht die Reitschwelle ein bisschen nach oben, oder?
Ja, genau, auf jeden Fall. Sonst, wenn man so viel unterwegs ist, muss man halt echt schauen, dass man halt sich da schön einrichtet und sich da irgendwie ein gutes Protokoll überlegt, was man mitnimmt, was man daheim lässt, dass man schnell packt, dass es halt alles eingespielter Umfang ist, was man dabei hat, dass man auch ein paar private Gegenstände mitnimmt oder dass man halt einfach irgendwie sich da schön einlebt, immer schaut, dass man gute Zimmerkollegen hat, weil ich weiß nicht, ob das jeder weiß oder wie verbreitet es ist, aber wir sind immer in Doppelzimmern untergebracht, von daher muss man auch schauen, dass der Vibe mit seinem Zimmerkollegen passt und dann kann man da auch eine richtig gute Zeit haben und muss nicht immer nur, oh, ich war 200 Tage und ich war 210, sondern kann auch einfach geil sein. Weil oft oder meistens haben wir auch eine richtig gute Zeit. Natürlich verpasse ich daheim auch den einen oder anderen Geburtstag oder die ein oder andere größere
Ja,
Feier. Aber man verzichtet jetzt nicht nur, sondern man kommt auch mit ein paar ganz schönen Erfahrungen nach Hause.
Jetzt muss ich gleich einhaken. Welche privaten Gegenstände hast denn du dabei? Ich finde das eine ganz schöne Routine, weil ich das tatsächlich auch mit Athleten und Athletinnen bespreche. Viele finden es dann oft am Anfang eher cheesy und sage ich, naja, es kann halt alles sein. Es kann auch das, keine Ahnung, Black Roll Kissen sein oder das Kissen, das man immer zu Hause benutzt oder vielleicht auch irgendein Geruch oder also keine Ahnung, es kann ja irgendwas sein, wo man sagt, okay, das ist irgendwie, damit verbinde ich oder assoziiere ich so ein Gefühl von Home.
So, was mir immer wichtig ist, dass man nicht nur, weil vom Team aus haben wir immer so Jogginganzüge und so Trainingsanzüge und ich will immer ein anständiges Outfit dabei haben, dass wenn irgendwie mal man sich mit irgendjemand trifft oder so, ich gehe nicht in Jogginghose und Sponsoren-T-Shirt mit vollgedruckt von oben bis unten, irgendwie da fühle ich mich nicht selbst, fühle ich mich nicht wohl oder so. Passt es schon, wenn ich so mit der Mannschaft unterwegs bin, ist das unsere Uniform und passt schon, aber so in der Freizeit oder wenn man irgendwie mal in ein Café geht oder so, habe ich keine Lust, hier immer in meiner Uniform rumzulaufen. Also von daher schaue ich, dass ich immer halt irgendwie ein so Outfit, irgendwie muss ja nichts abgespacedes sein, einfach eine Jeans, gern auch, dass ich gern nehme ich auch mein Hemd mit auf größere Rennen, dass wenn man irgendwie mal was gewinnt, stößt man abends an, ist auch geil, wenn man sich irgendwie, mache ich das, wenn man sich schick anziehen kann oder nicht schick, aber zumindest anständig
anziehen kann. Dass du dich halt gut fühlst, wie du halt zu Hause auch rumlaufen würdest. Hast du jetzt für den Podcast auch ein Privat-T-Shirt an? Ich sehe kein Branding oder hast du dann
Nee, da habe ich jetzt, ich bin gerade vom Abendbrot gekommen. Ich habe das Team-Uniform
hier. Weil du es gerade erwähnt hattest, jetzt sehe ich die Sponsoren, okay. Weil du es gerade erwähnt hattest, ich glaube, das ist nicht jedem bewusst, dass ihr immer auf Doppelzimmer seid. Also ich glaube schon, dass viele denken, naja, die Radprofis haben dann im Hotel jeder sein Einzelzimmer und so weiter. Es ist ja auch die Frage, ob das gut wäre, für alle immer nur ein Einzelzimmer zu haben. Ich glaube, es ist schön, wenn man sich's aussuchen kann. Ich glaube, was jetzt schon ein Unterschied zum Beispiel ist zu einer Fußballmannschaft, die auch tatsächlich oft in Doppelzimmern sind. Aber die sind halt irgendwie nur mal eine Nacht oder zwei Nächte, außer es ist jetzt Trainingslager auf Turnier. Bei euch ist es ja doch dann durchaus länger, aber ihr dürft euch die Zimmerpartner aussuchen.
Ja, das schon, ja. Also wir sprechen uns untereinander ab und wenn man nichts sagt, dann wird man halt irgendwo dazu gelost, aber wenn man sich kurz vorher abspricht, oder da, meistens ist es so, dass wir mit 7 Fahrern unterwegs sind, das heißt, einer ist dann im Einzelzimmer und das wird dann schon von der Teamleitung meistens oder ist eigentlich im Normalfall klar von der Teamhierarchie, dass halt der Leader der Mannschaft im Einzelzimmer ist.
Ja.
Aber dann die anderen 3 Doppelzimmer kann man eigentlich frei raussuchen.
Ja, es ist sehr spannend auf jeden Fall. Und wenn du dann wieder zu Hause bist nach so einer langen Zeit, was machst du da, um runterzukommen? Also was sind so deine Routinen oder hast du welche, um auch so wieder die Balance zu finden? Man muss ja dazu sagen, die Radsport-Bubble ist ja schon auch sehr emotional, sehr nervenaufreibend und es ist natürlich schon, manchmal, wenn man jeden Tag in einem anderen Hotel ist, auch sehr viel Trubel. Was sind so deine Routinen, um zu Hause auch wieder runterzukommen?
Das war, habe ich noch eine schöne Erinnerung daran. Da bin ich meine erste Grand-Tour 2020 gefahren. Die Vuelta war dieses Jahr war wegen Corona nochmal später im November. Und ich war so übel, ich hatte echt meine Saison war nicht so schlecht, aber ich wusste ewig nicht, mit welchem Team es weitergeht. Und ich bin nur von A nach B geflogen und dann auf einmal noch zu dieser Vuelta und die war dann auch nochmal 3 Wochen lang. Und es war nur Stress und während der Vuelta hat sich dann auch das neue Team für mich aufgetan, wo ich jetzt immer noch bin. Und dann kam ich halt nach dieser unfassbar aufregenden Zeit und meiner ersten Grand Tour, bin ich dann nach Hause geflogen. in den absoluten Corona-Lockdown. Und als ich zu Hause ankam, war dann auch noch niemand zu Hause. Ich irgendwie hatte jetzt einen frühen Flug und war dann so um 9 zu Hause. Und dann war das so eine Ruhe und so eine Leere, die ich so für die letzten, was ich 2-3 Monate überhaupt nicht kannte, weil halt immer das mit dem Team im Hinterkopf war. Und dann diese erste Vuelta a España war halt der Riesenstress und was ganz Neues, was ich mir so gar nicht vorstellen konnte. Und dann komme ich da auf einmal zu Hause an und so, okay, und jetzt hier die nächsten 3-4 Wochen bin ich hier und kann einfach machen und tun, was ich will oder wie läuft es ab. Und es war so ein richtiger, so ein komplett komischer Moment, weil das für mich auch so, auch wenn man so eine lange Rundfahrt fährt, hat man halt für jeden Tag, ja okay, Frühstück ist um 8, der Bus fährt um 9 weg und hat man eigentlich den ganzen Tag bis abends um 9:30 durchgehend Programm. Und dann wird es auf einmal so ein
Leerlauf, oder?
Also der ganze Druck ist dann so auf einmal so abgefallen, dass das echt irgendwie so ein Moment war, der mir im Gedächtnis geblieben ist, wie ich da meine Haustür aufmache und da auf einmal so eine komplett leere Wohnung ist und ich so, okay, jetzt bin ich mein eigener Chef.
Aber war das dann gut oder war das erstmal auch irgendwie nicht so gut? Also ich meine, der eigene Chef sein ist ja an sich ganz gut, aber es klang jetzt auch irgendwie ein bisschen traurig. Also es klang jetzt auch irgendwie so ein bisschen, puh.
Nee, eigentlich so, es war, weil am Ende war ich bei der Vuelta sogar richtig gut unterwegs und also sportlicher Erfolg und dann auch mit dem Team hat sich das alles zum Guten entwickelt. Von daher war das eigentlich schon eher so ein angenehmer, abfallender Stress, sodass, okay, jetzt kann ich hinter den ganzen Stress der letzten 3-4 Monate den Haken setzen. Und das war, es war eigentlich ein Riesengenuss. Ich weiß auch noch, das war so ein richtig nebliger, echt nicht schöner Tag. Und trotzdem habe ich den richtig genossen, da zu Hause in aller Ruhe die Waschmaschine anstellen und irgendwie so
also einfach
kleine,
mal so Alltagsroutine nachzugehen.
Das war, habe ich wirklich noch im Kopf, wie ich da nach Hause gekommen bin.
Jetzt gibt's ja, es ist jetzt gerade schon ein paar Mal angesprochen, unterschiedliche Radrennen. Also es gibt die Eintagesrennen, wo jetzt auch ein paar kommen, ein paar Klassiker. Und dann gibt es die Etappenrennen oder sogenannte Grand Tours. Also die, vor allem die drei, oder es gibt die drei Grand Tours, den Giro d'Italia, die Tour de France und die Vuelta de España, wo man ja bis zu 4 Wochen im wahrsten Sinne des Wortes echt komplett on the road ist. Körperlich brutal, aber was sind für dich bei den unterschiedlichen Rennen die größten mentalen Herausforderungen? Also was würdest du unterscheiden bei den Eintagesrennen? Was sind da für dich die größten mentalen Herausforderungen und was bei den Etappenrennen oder sogar den Grand Tours?
Ist eigentlich ganz leicht zu erklären, was der Unterschied ist. Bei der Tour de France muss man 4 Wochen lang konstant so einen gewissen Fokus aufrechterhalten. Der muss nicht so super, super, super hoch sein, weil das natürlich, man kann ja nicht so, wie man irgendwie so fokussiert, wie man eine 1-Stunden-Prüfung oder man kann ja nur einen gewissen Fokus für eine gewisse Zeit halten. Und da muss man halt immer einen gewissen Fokus über eine extrem lange Zeit aufrechterhalten. Ja. Und bei so einem Eintagesrennen ist es halt genau umgekehrt, dass man sich halt einen Tag extrem fokussieren muss und halt nicht der kleinste Fehler einem verziehen wird und man dafür danach wieder 3-4 Tage ganz entspannt durchschnaufen kann und dann geht's wieder zur Sache. Und mir liegt eigentlich, diese Grottos finde ich fast angenehmer, da einfach so, oder bin ich zumindest deutlich besser drinnen, da weil ich sehe viele, die Teamkollegen oder Konkurrenten, die so richtig gut anfangen und dann so ein bisschen abstreifen und man eigentlich so von der Leistungsfähigkeit denke ich, dass sie es immer noch drauf hätten, aber dass sie halt einfach irgendwie da den Fokus verlieren oder halt nicht mehr so bei der Sache sind und das liegt mir eigentlich ganz gut, da die 4 Grottos, die ich gefahren bin, die 3 Tour de France und die eine Vuelta, es ist mir nicht jedes Mal gelungen, jedes große Ganze aus dem Auge zu verlieren und immer parat zu sein, während bei den Eintagesrennen mir das schon ab und zu mal vorkommt, dass ich eine entscheidende Situation verschlafe, weil da alle wirklich dieses Level von Position fahren, von Angespanntheit im Feld so viel höher ist, dass dass mit dem gleichen Fokus man da wirklich nicht weit kommt bei den Eintagesrennen.
Ich glaube, das war tatsächlich sehr nachvollziehbar und einfach beschrieben. Jetzt bohre ich nochmal nach, dass man vielleicht auch diejenigen, die noch nie Radsport geschaut haben, wie viele Fahrer sind denn so im Peloton? Also sehr unterschiedlich, je nach Rennen, aber wenn du jetzt sagst, okay, so ein Eintagesrennen, so ein großes Eintagesrennen, mit wie vielen Fahrern fährst du wirklich Ellbogen an Ellbogen? Also so ist es ja teilweise.
Wir fahren immer so aus. 140 bis 180 sind wir immer.
Ja, muss man sich mal vorstellen. Rad an Rad, Puls auf
150 im Schnitt, denke ich.
150 im Schnitt, also streckenweise dann um die 190. Volle Konzentration. Jetzt kann es nur sein, dass es regnet, also dass es extrem anstrengend wird. Also einmal von der Temperatur her, von der Kälte, von der Nässe. Dann hat man vielleicht jetzt wie die nächsten Tage noch Kobbels, also wo es auch technisch einfach extrem anspruchsvoll wird. Und dann kommt das Taktische auch noch dazu.
Ja. Muss man immer alles im Auge behalten. Das ist halt die hohe Kunst, genau. Dass man halt da dann halt über die sportliche Anstrengung hinaus immer noch sich konzentriert, erstens keinen Unfall zu bauen, auch niemanden dazu abzudrängen. Man kann ja auch einfach so aus einer Unaufmerksamkeit irgendwie einen anderen in eine gefährliche Situation bringen.
Ja.
Und noch das zum einen, dass man keinen Unfall baut und sich auf dem Rad unterwegs ist und dann noch diese ganze taktische Komponente im Hinterkopf behält. Also man muss da schon bei der Sache bleiben, sonst kann der Schuss schnell nach hinten losgehen.
Genau, und das Ganze dann bei circa bis zu 7 Stunden, oder?
Also, ja.
Was sind denn da deine Tricks? Also ich sage jetzt mal in so einem Tagesrennen, was hast du da bestimmte Taktiken, also deine Taktiken, wenn du merkst, boah, Fokus gerade, also man merkt es ja oft, wenn man vielleicht ein bisschen unaufmerksam wird, wie du dich wieder zurückholst. Sind es Selbstgespräche oder, also mit der Atmung zu arbeiten, ist ein bisschen schwierig bei einem Durchschnittspuls von 150, sondern das geht ja relativ rhythmisch.
Was mir super, super wichtig ist, ist, dass ich mich mit der Strecke extrem vertraut mache und dass ich wirklich nicht überrascht werde, was da auf mich zukommt. Und ich sitze wirklich jeden Abend vor jedem Rennen 20, 30, 40 Minuten am Computer. Und wir haben da so eine spezielle Software, wo ich mir die auch mit Google Street View verbunden ist, wo ich mir wirklich jedes Schlagloch anschauen kann. Und da auf der Webseite oder auf der Plattform verschwende ich schon die ein oder andere Minute meines Lebens. Und halt wirklich, dass
ich mir so aber dann vielleicht auch
dass ich halt wirklich schaue, so okay, hier in dem Bereich muss ich wirklich fokussiert vorne fahren, sonst ist echt nicht. Und dann schaue ich mir auch genauso Abschnitte raus, okay, hier ist jetzt einfaches Terrain, da kann ich echt mal entspannt durchschnaufen und muss jetzt nicht hundertprozentig fokussiert sein. Und ja, man kann sich nicht wegen jeder Kreuzung verrückt machen und muss auch mal sagen, okay, da riskiere ich jetzt einfach mal und bin nicht aufmerksam, um dann an dem Punkt, wo ich denke, dass es entscheidend ist, umso mehr aufmerksam zu sein. Und um da halt die richtigen Punkte zu finden, bin ich eben viel auf dieser Plattform unterwegs.
Das ist super spannend. Also im Rennradsport ist das möglich, in anderen Raddisziplinen nicht ganz so einfach immer, weil man da vielleicht auch nicht jede Wurzel sieht, aber ich kenne das auch total gut, also so sich wirklich dann auch technische Abschnitte farbig zu markieren, dann noch das Ganze vielleicht einzuteilen in Abschnitte, wo man weiß, okay, durchatmen, überholen, wo sich Athleten und Athletinnen es wirklich total schön auch vom Kopf her in Abschnitte teilen. Und das ist eigentlich Visualisierung und es ist extrem cool, wie du das gerade beschrieben hast. Natürlich mit der schönen Möglichkeit, dass ihr euch das so exakt anschauen könnt. Das ist natürlich extrem cool.
Das auf jeden Fall, ja.
Nochmal zum Ablauf bei einer Grand Tour. Also es war mir jetzt auch lange nicht so bewusst. Man denkt ja irgendwie so als Zuschauer, naja, gut, dann kommen die da an und dann gibt es vielleicht noch so ein bisschen Interview und dann spazieren sie halt rüber in ihr Hotel. Oft läuft es ja so ab, je nach Ankunft, hat man auch mal eine Bergankunft bei 5 Grad im Regen und nass und muss dann da wieder runterfahren und dann kommt man irgendwie zum Teambus und muss dann vielleicht mit dem Teambus nochmal 3 Stunden zum Hotel fahren. Zwischendurch gibt es eine Kleinigkeit zum Essen natürlich, dann irgendwann noch Massage, dann irgendwann Abendessen mal so um 22 Uhr, das zweite, also jetzt mal so grob zusammengefasst, sind ja unheimlich anstrengende Tage. Was hilft dir am besten bei den Grand Tours so um, letzten Endes geht es ja immer darum, wieder runterkommen, ja, Regeneration, Kraft zu tanken und dann aber auch wieder den Fokus zu finden.
Ja, das stimmt schon. Also bei unserer Arbeitsalltag bei den Grand Tours ist ein bisschen nach hinten verschoben von den normal arbeitenden Menschen. Wir haben unsere einzige wirklich freie Stunde am Morgen, weil so der Bus immer so um 9:30 normalerweise bei der Tour abfährt. Und ich stehe halt meistens so um 8 auf. Und von daher habe ich den Morgen, der ist so richtig entspannt. Und dann nehme ich mir auch die Zeit und weiß so, okay, jetzt ist meine Zeit, um mal durchzuschnaufen oder um mal irgendwas zu lesen oder um halt irgendwie mal irgendwas Entspannendes zu machen oder vielleicht irgendwie mal kurz noch zu spazieren oder irgendwas mir anzuschauen oder halt, ja, also die einzige freie Zeit, die wir haben, wo wir nicht im Bus sitzen und von links nach rechts geschleudert werden, ist am Morgen. Und ja, die versuche ich halt und gezielt wahrzunehmen und halt so wirklich, okay, jetzt die nächste Dreiviertelstunde ist nichts zu tun, die Tasche ist gepackt. Jetzt kann ich echt mal ein bisschen, jetzt ist, läute ich die Me-Time für die nächsten 14 Minuten ein und dann gehe, und das hilft mir schon, dass ich zumindest einmal am Tag so eine halbe Stunde oder eine Stunde habe, wo echt mal kein Programm ist und wo ich dann irgendwie einfach mache, worauf ich Lust habe oder was sich halt gerade hier in dem Hotel, wo ich bin, ergibt.
Okay, also du schaust dir dann schon nochmal was an auf einer Grand Tour, habe ich jetzt auch noch nicht so oft gehört.
Ja, also ich mache jetzt hier keine riesen Wanderungen, aber man kann auch mal, ich mache jetzt auch kein Sightseeing, aber wenn irgendwo mal in der Hotellobby irgend so eine Tafel steht, dass das Hotel 400 Jahre alt ist und das früher ein Bauernhof von was weiß ich was war und dreimal und die Familie irgendwie eine spannende Lebensgeschichte hatte, dann kann man sich die Tafel schon mal durchlesen.
Sehr gut. Wie gelingt es dir dann wieder, den Fokus zu setzen? Hast du da Routinen, so Wettkampfaktivierung? Was sind da deine Routinen, um wieder reinzukommen, um langsam auch die Anspannung wieder zu steigern? Fängt es dann an mit der Taktikbesprechung oder im Briefing? Oder hast du da deine eigenen Routinen, um dich zu pushen, um wieder in die richtige Anspannung zu bringen, nach der im Bus hin und her geschleudert werden Fahrt oder währenddessen?
Ich glaube, bei uns im Sport ist das nicht so wirklich notwendig. Wir haben immer so eine Taktikbesprechung, wo halt wo man drauf eingestellt wird, was drauf auf einen zukommt. Dann haben wir noch ein Kopfhörer im Ohr, ein Mikrofon dabei, wo einem das ganze Rennen über gesagt wird, was zu tun ist. Und von daher werden wir genug gepusht. Hatte ich jetzt nie das Problem, dass ich so eher, dass man zu heiß ist und zu viel brennt, als dass man das Gefühl, dass ich jetzt zu dass ich halt nicht genug gepusht bin, gibt es eigentlich eher selten. Ja.
Gut, es sind ja auch meistens oder eher selten außer Time Trial jetzt keine so Kick-Off-Starts, sondern man cruist ja auch relativ relativ entspannt los mit einem 35er-Schnitt oder sowas. So, jetzt hockt man sich da ja permanent auf der Pelle. Wie ist denn so das Zwischenmenschliche auf Grand Tour? Also ich stelle mir vor, da können schon noch so spezielle Teamdynamiken entstehen, je nach Team. Geht man sich da irgendwann mal auf den Wecker und gibt es irgendwas, was dich auf die Palme bringt, zum Beispiel von deinem Zimmerkollegen, und wie gehst du damit um? Also offene Kommunikation, oder weil das spielt ja auch eine extrem wichtige Rolle, dass man sich da wohlfühlt in diesem Team, in seinem Zimmer?
Ja, auf jeden Fall. Also man muss sich absprechen, was man will und was man nicht will. Zum Beispiel Sachen, die mich tierisch oder wirklich stören und wo ich auch einfach sage, dass ich da echt keine Lust habe, ist, wenn man so Videos oder irgendwelche anderen Geräuschquellen ohne Kopfhörer macht, irgendwie so Videotelefonat ohne Kopfhörer, am besten noch in der Sprache, die ich nicht verstehe.
Ist es auch besser, wenn du die Sprache nicht verstehst.
Nee, sonst ist so ein bisschen Entertainment noch dabei, wenn man so, hier und da. Und
ja, okay.
Und dann kann man wenigstens irgendwie so, aber das geht für mich echt nicht. Und dann halt so ein gewisses Level an Sauberkeit, also da mag ich, also es sollte einfach so ein gewisser Standard an Sauberkeit und Aufgeräumtheit. Ja. Also wie es in dem Koffer aus, also in meinem Koffer ist auch nicht aufgeräumt. Also ich fahre nichts zusammen, da ist alles einfach nur reingeworfen, aber außerhalb des Koffers finde ich das das jetzt irgendwie gerade so, wenn man irgendwie halt so irgendwie leer getrunkene Cola-Dosen kann man schon auch in den Mülleimer werfen, ja, und nicht am Nachtkästchen stehen lassen oder so. Ja. Also das triggert mich schon, wenn ich da 2 Tage die gleiche Cola-Dose anschauen muss.
Okay, also Georg Zimmermann legt auf jeden Fall Wert auf Feng Shui in seinem Hotelzimmer. Nee, verstehe ich, das macht ja auch was mit einem und das sind Dinge, die ganz viele nicht beachten und das dann letzten Endes in sich rein krummeln, anstatt das einfach mal auszusprechen. Und ich muss sagen, ich kann es auch echt nachvollziehen, weil es ist ja nur ein Handgriff. Jetzt zum Thema klare Kommunikation. Das ist ja nicht nur außerhalb des Rennens, also im Zimmer, sondern auch währenddessen. Jetzt habe ich ja gehört, du hast denselben Fehler wie ich begonnen und hast bei Latein deinen Haken gesetzt im Gymnasium. Weil ja damals dein Lehrer gesagt hat, Latein ist wie Lego-Spielen für schlaue Leute. Mir hat man gesagt, es ist wie Mathematik. Ich weiß gar nicht, warum mich das überzeugt hat, weil ich in Mathe eigentlich auch nicht so gut war. Aber ich habe auch Latein gewählt. Jetzt bist du ja in einem französisch sprechenden Team. Wie funktioniert die Kommunikation und wie wichtig ist generell die Kommunikation auch während dem Rennen, beim Fahren? Also gerade vielleicht so zum Thema Taktik. Ihr kommuniziert da ja vermutlich, was man im Fernsehen immer nur so ein bisschen mitbekommt. Inzwischen natürlich mehr, dank der vielen Kameras überall.
Ja, auf jeden Fall. Die Kommunikation ist super wichtig bei uns. Wir sprechen, also das so ein Radrennen ist immer, man macht stundenlang eine Taktik aus und sobald der Startschuss fällt, kommt im normalen Fall immer alles anders, als man denkt. Und man muss es eigentlich immer nur
am
Pläne überarbeiten. Ne? Und also auf ein Rennen, wo die Taktik genauso umgesetzt wird, wie man sie plant, kommen bestimmt 5 oder 10, wo der Schuss richtig nach hinten losgeht. Oder zumindest, wo die am Anfang angestrebte oder angedachte taktische Situation nie eintritt. Und von daher, ist Kommunikation super wichtig zur Sprache. Mittlerweile sind wir im Team echt englischmäßig richtig gut aufgestellt. Das war nur im ersten Jahr nicht so ein Problem, als ich da überraschend in diese zur damaligen Zeit noch kleinere Intermarché-Vanti-Mannschaft reingerutscht bin, die da so durch Corona so mehr oder weniger zufällig in die World Tour geschlittert ist. Und waren die Strukturen halt noch so, wie sie halt die letzten Jahre zuvor in der 2. Liga unterwegs waren, viel halt mit wallonischen Staff, wallonischen Fahrern und da wurde dann schon auch viel Französisch gesprochen, aber mittlerweile sind wir eigentlich wirklich so international aufgestellt, dass ich hier mit Englisch echt gut zurechtkomme und Holländisch verstehe ich mittlerweile eigentlich auch ganz gut. Reden kann ich es jetzt nicht, aber zumindest hilft es auch schon mal, wenn man zumindest mitbekommt, was die anderen sagen. Und wenn man dann irgendwie auf Englisch antwortet, dann kann man auch manchmal die Gesprächssprache oder die Sprache, die anderen überzeugen, vielleicht doch ein bisschen mehr Englisch zu sprechen. Aber jetzt im Großen und Ganzen seit 2, 3 Jahren gibt es eigentlich keine Probleme mehr.
Ja, Französisch ist auch keine leichte Sprache, gebe ich dir absolut recht. Aber das Schöne ist, dass da ja auch langsam eine Generation heranwächst, die auch ganz gut Englisch sprechen. Und es ist ja auch kein französisches Team, sondern ein belgisches Team, aber aus der französisch sprechenden Region. Georg, ich habe noch was aus dem Tourfunk-Podcast. Und zwar meintest du da, lieber kleiner Teil in einer richtig erfolgreichen Mannschaft als Alleinunterhalter in der Gurkentruppe.
Ja.
Was meinst du damit? Ich habe so eine Idee, aber was meinst du damit?
Ja, das oft ist es ja so, dass, oder bei uns im Sport habe ich schon oft den Eindruck, dass sich alle so um die Leaderrolle herum prügeln und immer unbedingt der Beste oder halt der Einflussreichste in der Mannschaft sein wollen. Und das verfolge ich eigentlich gar nicht so. Also ich bin so zum Beispiel das Jahr 2022 war für mich richtig, richtig angenehm. Also ich war eigentlich, jedes Jahr bin ich so konstant immer ein bisschen besser geworden. Das heißt so 2022 war ich halt einfach so, keine Ahnung, 15% schlechter als jetzt, aber eigentlich auch schon ganz gut. Aber meine Mannschaft ist eine herausragende Saison gefahren. Wir waren Fünfter in der Weltrangliste und haben bei jedem großen Rennen eine Etappe gewonnen, sind eine richtig geile Tour gefahren. Zweiter bei Liège-Bastogne-Liège und richtig überragende Ergebnisse eingefahren. Und das war auch für mich super angenehm in so einer, obwohl ich in dem Jahr gut unterwegs war, aber jetzt nicht die riesen Erfolge hatte, aber halt einfach so Teil von so einer extrem erfolgreichen Mannschaft zu sein, die so richtig über sich hinaus wächst und da ein Teil davon zu sein, hat mir echt extrem viel Spaß gemacht.
Ich fand es extrem cool, weil ich finde, es ist so ein bisschen die Musketier-Mentalität, ja, einer für alle, alle für einen. Und ich glaube, es ist eine unheimlich coole Sache, wenn man das schafft. Also das gelingt ja auch nicht jedem. Du hast gerade auch gesagt, die Sportart ist schon noch viel dominiert durch Persönlichkeiten, die nach vorne wollen, die Leader sein wollen. Und ich glaube aber, dass es zum einen, klar, für den Teamerfolg, aber zum einen auch für einen selbst extrem cool ist, wenn man es schafft, sich mit dem Teamerfolg identifizieren zu können. Dann kann ich mich viel öfter mit Erfolg identifizieren, was mich natürlich auch viel mehr motiviert, egal welche Rolle ich habe. Fiel dir das schon immer leicht oder war das auch für dich irgendwie so ein Prozess, das zu schaffen?
Das war ein Riesenprozess für mich. Ich erinnere mich noch so als Nachwuchsfahrer, war es mir immer auch am wichtigsten, der Beste vom Team zu sein oder alle meine Kumpels geschlagen zu haben. Also, und dann peu à peu, vor allem dann, als ich Profi geworden bin, aber auch schon die Jahre davor, war das dann so ein schleichender Prozess, aber auf jeden Fall, weil man es ja nicht anders kennt aus, weil man davor vielleicht ja doch Einzelsportarten betrieben hat, wie ich beim Leichtathletik und da gab es halt keine Mannschaft oder gab es halt nur, der wird Erster, der wird Siebter und der wird Fünfter. Und mit der Mentalität bin ich da halt aufgewachsen und dann musste man die halt peu à peu ablegen.
Ich finde es eine extrem spannende Sache, vor allem eben, was du gerade beschrieben hast, der Wechsel vom Jugendlager in den Profibereich oder der Wechsel von, du hast ja auch einen Radkollegen, der Anton Palzer, von der Einzelsportart in eine Mannschaftssportart. Wenn man das nicht so gewöhnt ist, dass das einfach ein Riesenprozess ist, aber es extrem hilft, wenn man es lernt, sich auch mit dem Teamerfolg identifizieren zu können. Und letzten Endes, desto erfolgreicher die Mannschaft ist, desto mehr Chancen bekommt ja auch der Einzelne wieder. Und ich glaube, das ist für einen selbst ganz gut, aber es ist natürlich auch eine Persönlichkeitssache, würde ich sagen.
Ja, man muss da eine gute Balance finden. Man muss ja auch irgendwo nach sich selber schauen und irgendwie auch nach seine eigenen Interessen im Auge behalten. Und dabei trotzdem halt irgendwie sich nicht zu wichtig fühlen und da halt eine ganz gute Balance finden.
Wenn du jetzt mal deine Karriere so ein bisschen Revue passieren lässt, was würdest du denn sagen, waren deine bisher drei größten Learnings bezüglich der mentalen Komponente oder mentalen Strategien? Also Tipps, die du vielleicht jetzt dem kleinen Georg, sagen wir mal, oder dem Georg, der damals vielleicht neu war im Profibereich und sich auch viel erarbeiten musste, mitgeben könntest oder würdest, jetzt als erfahrener 26 Jahre alter Radprofi?
Schon ein paar Sachen. Also erstens so, immer sich selber zu evaluieren, so okay, nach jedem Rennen, nach jedem Training, so wie hat sich das angefühlt? War ich frisch? War ich irgendwie motiviert oder halt einfach so, weil jedes Training müssen wir in so ein Portal hochladen und das stellt dann automatisch so eine Frage, so wie hast du dich gefühlt? Und ich bin mir sicher, dass sich das kein Mensch durchliest, aber allein für mich tippe ich da eigentlich immer was rein, so nur um mir das selber, um halt einmal sich die Arbeit zu machen, sich zu überlegen, okay, was habe ich heute trainiert oder wie hat sich das angefühlt? Ja. Dass man halt immer und auch nach jedem Rennen, hey, woran hat es gelegen, dass mein persönlicher Job nicht ganz 100% ausgeführt wurde oder dass ich richtig gut heute war und auch so aus Teamsicht, dass man halt immer echt sich und das, die ganze Teamstruktur, taktisch, Training, alles echt immer oft evaluiert und nicht mal groß irgendwie Daten oder irgendwas, sondern einfach so einmal für sich selbst, hey, was ist heute gut gelaufen oder so, das mache ich eigentlich schon ziemlich viel. dann sich nicht verrückt machen lassen von irgendwie neuen Trainingsmethoden oder neuen ernährungswissenschaftlichen Sachen. So. Als ich angefangen habe mit Radfahren, war es noch so, okay, Essen ist ein Zeichen von Schwäche und man muss immer so wenig auf dem Fahrrad wie möglich essen. Und jetzt sagt auf einmal wieder jeder, ja, hier 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde bei jedem Training und hier 7 Gels gleichzeitig. Und dass man nicht immer hier bei jedem Trend immer gleich wieder alles auf den Kopf stellt, dass man irgendwie, man muss sich immer anpassen und immer so, ja. Aber halt immer wie bei meiner Kaffeemühle zu Hause, wenn der Kaffee nicht schmeckt, drehe ich auch nicht die Mühle auf einmal 10 Stufen runter, dass der Mahlgrad viel, viel feiner wird. Halt immer so kleine, feine, kleine, feine Drehschrauben, ja. Und wirklich immer nur so ein bisschen dran drehen und nicht immer alle 3 Wochen alles komplett auf den Haufen werfen, sondern halt immer so kleine, feine. Wenn man echt was von was überzeugt ist, dann fang mal wenig damit an. So, okay, das lässt sich ein zu dem Thema. Und dann, wenn du wirklich davon überzeugt wirst, mach mal ein Training pro Woche in die Richtung und nicht, oh ja, das ist jetzt hier die neue Trainingswissenschaft. Ja, damit werde ich Tour de France sichern. So, dass man halt immer nur langsam alles auf den Kopf wirft. So.
Nicht ganz interessante Aspekte auch zu Beginn, was, glaube ich, echt viele verlieren, sicherlich auch durch die ganzen Daten oder dieses sich in Daten verlieren, also auch mal darauf achten, okay, wie ging es mir heute, wie hat es sich angefühlt? Ist ja auch oft so, dass die Daten vielleicht gar nicht so gut sind, aber mein Gefühl, mein subjektives Gefühl extrem gut war. Oder das andersrum, die Daten vielleicht extrem gut waren von den Wattzahlen her, aber mein subjektives Gefühl gar nicht so gut. Und ich glaube, dass das was ist, was ganz viele auch verlieren, durch das sich nur noch auf Daten fokussieren und ihr eigenes Gefühl da gar nicht mehr mit eine Rolle spielen lassen.
Das auf jeden Fall. Und das noch gepaart damit mit zweitklassigem Equipment, was nur Müll aufzeichnet, ist eine richtige gute Konstellation, sich richtig gegen die Wand zu fahren. Also wenn man so datenbasiert trainieren will und so weiter, dann muss man definitiv echt extrem darauf achten, dass das Material, was man da verwendet, wirklich top in Schuss ist und wirklich anständige Zahlen misst. Ja, dass man halt, wenn man sich auf so Messwerte verlässt, dass man da wirklich sicher geht, dass man da mit den richtigen Zahlen hantiert.
Wenn High-End.
Ja, und vor allem bei 1-2% Unterschied können so viel ausmachen, dass die kleinste Abweichung in den Zahlen, wenn man die wirklich für ernst nimmt, zum Beispiel, wenn man jetzt so Ernährungsprotokolle umsetzt und so nach seinem Kalorienzufuhr trainiert und einfach der Powermeter jeden Tag 1% zu viel anzeigt und man jeden Tag 1% zu viel isst, bis nach 3 Monate ist man bei, sagen wir, 4.000-5.000 Kalorien am Tag. 5.000 Kalorien am Tag ist 1%, 50 Kalorien am Tag zu viel. Und das auf 100 Tage ist man schon bei 5.000 Kalorien, bis schon bei 1 Kilo, weil die man in 100 Tagen zugenommen hat. Nur wenn man einem Powermeter vertraut, der 1% zu viel anzeigt.
Das ist wie beim Segeln mit der Peilung. Wenn man sich um ein paar Grad vermisst, kann das Ende ziemlich fatal enden und man ist ziemlich sicher.
Das gibt wie sein so einen Zinseszinseffekt irgendwann.
Oder der Zinseszinseffekt. Ja, ja. Gut, dass du es ansprichst. Du wolltest eigentlich Pilot werden, hast dich dann für ein BWL-Studium entschieden. Hast du dich jetzt verraten hier, dass du dich auskennst mit Zinseszinsen? Ich fand es irgendwie ganz spannend, weil es gibt tatsächlich nicht so viele Sportler nach wie vor, also auch auf deinem Niveau, die studieren. Ich rate es immer allen Sportlern und Sportlerinnen, nebenher ein Studium zu machen, weil ich schon davon überzeugt bin, es hilft oft mal beim Runterschalten oder auf andere Gedanken zu kommen, gerade auch, wenn es vielleicht mal nicht so läuft. Dann kommt immer die Ausrede, naja, aber dann brauche ich ja irgendwie 14 Semester, dann sage ich wieder, ja, ist doch egal, Hauptsache man macht irgendwas nebenher für die Birne. Wie siehst du das und warum machst du das? Und wie schaffst du das nebenher?
Also erstmal habe ich es angefangen, wo ich noch nicht Profi war und auch so in meinen Nachwuchszeiten war ich nicht so krass erfolgreich. Also das war so jetzt nie aussichtslos, dass ich Profi werde, aber ich war jetzt auch nie so das Jahrhunderttalent, wo man, wo halt die gängige Meinung war, dass ich das als Berufsradfahrer langfristig machen kann. Und von daher waren mich da schon auch meine Eltern ein bisschen gepusht, was zu machen. Und dann, aber BWL hatte ich mir eigentlich nie so wirklich vorgestellt oder hätte ich jetzt so nie zu studieren angefangen. Und es war dann halt mehr so eine Notlösung, um Kindergeld zu kriegen. Und dann habe ich das halt so lapidar angefangen und da irgendwie muss man ja auch
Ja.
ab und zu mal hingehen, um halt
Genau.
ein paar Punkte zu kriegen, dass halt man dann nicht gleich rausgeschmissen wird, aber so richtig, richtig dabei war ich dann nicht. Und ja, mit der Zeit, je länger ich dabei bin, desto mehr gefällt es mir und mittlerweile bin ich wirklich richtig, richtig, finde ich das Thema Betriebswirtschaft richtig geil und das Studium ist auch richtig cool. Das ist in Ansbach, von der Hochschule Ansbach gibt es ein Studium, das einzig und allein für Spitzensportler angeboten wird, wo ich dann auch
Ja.
halt in Kontakt mit anderen Spitzensportlern aus anderen Sportarten in Kontakt getreten bin und das sind auch richtig coole Erfahrungen, die ich da gemacht habe und halt irgendwie auch ja, nee, die
Guter
Zeit da vor
Austausch
Ort
auch.
möchte ich nicht missen
Ja.
und mittlerweile interessiert es mich auch thematisch, von daher passt es schon. Und auch, was mir auch mental hilft, gar nicht so so oft, wenn es nicht läuft oder mittlerweile bin ich eigentlich selbstsicher genug im Sport, dass ich sage, okay, das ist mein Ding, ich ziehe durch und okay, jetzt gerade läuft es nicht, aber ich weiß, dass ich es drauf habe. Also gegen Anfang meiner Karriere war schon oft so, dass ich so, boah, ist es wirklich, boah, die sind alle so schnell, was bin ich für, ich komme da nicht hinterher. Und da habe ich mir dann schon so gesagt, ey, komm, irgendwie, wenn man wieder auf die Schnauze geflogen ist, ich lasse einfach gut sein, ich habe ja, dann werde ich halt Betriebswirt, passt auf für mich
Ja.
und setze mich 40 Stunden ins Büro und arbeite irgendwas und passt auch. Und so, das ist halt, das ist egal, ich weiß nie an dem Punkt, wo ich wirklich kurz davor war, die Flinte ins Korn zu werfen, aber
Ja.
so ab und zu habe ich mir das schon so angeredet, boah, ja, halt einfach, um mich nicht ärgern zu müssen,
Ja.
über meine Probleme im Sport zu kommen, ey, ist
Genau.
eh wurscht so.
Ja, voll gut. Das ist auch genau das. Ich sage mal, hey, das ist so eine Art Airbag, der Konjunktiv. Ich könnte, wenn ich wollte, Prio ist natürlich auf dem Sport und in so Frustmomenten hilft es dann, dass es dann natürlich eher mal nicht in Realität umgesetzt wird. Die Jahre, in denen man noch im Leistungssport ist, glaube ich, ist ja eh klar. Wurde denn Herbst 23 die Bachelorarbeit abgegeben oder
Nee.
gab es nochmal einen Aufschub?
Nee,
In
die ist
Arbeit.
noch in Arbeit.
Die ist noch in Arbeit, gut. Neben der Gefahr, es ist körperlich sehr hart und so weiter. Was ist dein größter Antrieb? Also gibt es so das Ziel für dich, wo du sagst, es ist immer wieder der Grund, auch wenn ja, es schlimme Stürze gab oder schlechte Ergebnisse, und gibt es immer wieder das Ziel, das du dir vor Augen rufst, das dich antreibt, das dich motiviert?
Erstmal sehe ich das gar nicht so, sondern grundsätzlich habe ich eher mit dem, was ich mache, eine richtig geile Zeit. Also ich sehe das gar nicht so. Ich verzichte auf Schokolade, ich verzichte auf die Partys zu Hause und dafür will ich irgendwann die Tour de France gewinnen, sondern für mich, also selbst wenn ich jetzt hier im Hier und jetzt lebe und so überlege, wie das gerade bei mir alles abläuft, ist das ziemlich cool. Ich verdiene viel Geld und bin viel mit einer coolen Truppe unterwegs und eigentlich jetzt genauso, ich eifere nicht so einen riesen Erfolg hinterher und wenn ich den dann erreicht habe, dann ist eh alles egal, sondern so, ich lebe mehr so im Hier und Jetzt und genieße so die Zeit oder halt einfach den Lifestyle, den ich hier gerade leben darf und ja, so wie das gerade hier alles läuft, ist das eigentlich alles ganz cool.
Ja, sehr
Natürlich
gut. Also
habe auch ein paar
Dankbarkeit ist, glaube ich,
sportliche,
immer.
ich habe auch ein paar, ich habe auch sportliche Ziele, die ich gerne erreichen will, aber wenn ich irgendwie in 10, 15 Jahren die Karriere aufhöre und gesund bin und irgendwie das finanziell gut aufging und das alles passt und ich eine geile Zeit habe, dann passt es auch für mich, auch wenn ich habe jetzt kein einziges Rennen mehr gewinnen. Also ja.
Das ist, glaube ich, eine ziemlich coole Einstellung, die einem auch echt Gelassenheit gibt, aber trotzdem einfach mit, ja, die Freude an der Sache extrem groß sein lässt, was ja ein extrem wichtiger Faktor auch ist, um erfolgreich zu sein. Aber weil du es gerade auch ansprichst, du hast sportliche Ziele. 23 war ja eins der Ziele. Ein Etappensieg auf der Tour de France, das ist dir ja ganz knapp, sagen wir, nicht gelungen im Sprint. Wie sieht's mit den Zielen 24 aus? Oder auch, aber das weißt du wahrscheinlich noch nicht, mit den Olympischen Spielen.
Ja, doch, das weiß ich schon mit den Olympischen Spielen, dass es für mich ein großes Ziel ist, dort teilzunehmen. Also,
okay,
wir haben,
aber du weißt noch nicht, ob du teilnimmst.
Ja, genau.
Gott sei Dank, ich dachte schon, jetzt hätte ich schlecht recherchiert, aber ich glaube, das ist noch nicht ganz sicher.
Nee, wir haben nur zwei Startplätze in Deutschland und es ist halt für 30 Profis ist es halt wenig. Und von daher muss sich da jeder beweisen. Ich denke, dass wir alle eine faire Chance kriegen und die besten zwei mögen Deutschland in Paris vertreten. Und ich hoffe, dass ich einer von den zwei bin.
Das hoffe ich jetzt auch. Nee, da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Wann bekommst du da Bescheid? Wahrscheinlich so im Mai, oder?
Ich glaube, erst so einen Monat vorher, so während der Tour de France, denke ich, dass die Nominierung, weiß ich gerade gar nicht. Also auf jeden Fall Frühsommer frühestens.
Gut, so, Georg, genug über Sport und Sport im Kopf geplaudert. Letzte Frage, was hat es denn mit dem Spitznamen DJ Zimmermann auf sich und warum bist du enttäuscht, wenn du in der Planung siehst, wahrscheinlich im Cast-Programm, das hat man ja da oft, dass der Teambus 2 und nicht der Teambus 1 mit aufs Rennen geht?
Also im Teambus bin ich für die Musik zuständig und schaue ich, dass die Mannschaft gut eingestellt ist und so eine gute Spannung und Vorfreude und gute Tunes am Start sind. Und Teambus 1 hat unter den Sitzen so riesen Subwoofer, mit dem man halt echt den 30-Tonnen-Bus ins Schwanken bringen kann. Während Teambus 1 halt irgendwie so gefühlt so ein Autoradio vorne verbaut hat. Von daher ist es wichtig, da das richtige Programm zu fahren und dass man viele Tage mit dem guten Bus unterwegs ist.
Das heißt, Tour de France 24, wenn du wieder dabei bist, auf jeden Fall nur mit Teambus 1.
Ja, da ist eh klar, da ist immer das erste Line-Up.
Immer das erste Line-Up mit dabei.
Ja.
Gut. Georg, vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst. Ich fand das Gespräch sehr, sehr interessant und gut. Und du sprichst offen und ehrlich und das ist sehr erfrischend. Ich bedanke mich auch bei den Zuhörern von Sport im Kopf. Wie immer freue ich mich natürlich sehr über Feedback und Anregungen. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Und noch mehr freue ich mich natürlich, wenn du beim nächsten Mal Sport im Kopf auch wieder dabei bist. Und wenn es dir gefallen hat, dürft ihr mir natürlich sehr gerne ein kleines Sternchen oder eine Bewertung hinterlassen. Lieber Georg, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich wünsche dir die nächsten Tage viel Erfolg, hoffentlich wenigstens wenig Regen in Belgien auf den Kopfsteinpflastern. Wahrscheinlich schaue ich das ein oder andere Rennen und wünsche dir noch eine sehr, sehr gute und vor allem natürlich gesunde Saison.
Alles klar, danke Kaya. Dem ist nichts hinzuzufügen. Also war für mich auch angenehm, das Gespräch. Und ja.
Jetzt ab ins Bett, würde ich sagen.
Ja, passt. Alles klar.
Mach's gut.
Ciao, ciao.